Wenn es für ein befreites Leben keine Richtlinien gibt, werden Menschen, die in die Freiheit gesetzt wurden, orientierungslos. Und wenn sich jeder in der Freiheit, die er sich dann anmaßt, selber seine Maßstäbe gibt und seine Gebote setzt, dann kann die Freiheit keinen Bestand haben. Freiheit muss gestaltet sein, wenn es eine Freiheit sein soll, die uns Menschen wirklich zum Gewinn wird, wenn wir wirklich in einem befreiten Leben leben wollen. Stellen wir uns das nur vor. Es gäbe keine allgemeingültigen Maßstäbe und jeder würde sein Herz nur sprechen lassen, was ihm gerade gefällt. Das gäbe ein ständiges Gerangel und wir wüssten nie, woran wir sind und wie wir den anderen einzuschätzen hätten. Freiheit muss gestaltet werden. Und Gott hat in seiner Barmherzigkeit uns die 10 Gebote gegeben, um diese Freiheit, die er gibt für unser Leben, nun auch selbst zu gestalten. Die 10 Gebote kommen nicht nur im Alten Testament vor, sondern auch im Neuen Testament. Und es ist großartig zu entdecken, dass Gott uns mit seinen Geboten nicht einengen und zwingen will, sondern dass er uns mit den Geboten ein Leben ermöglicht, ja, dass wir ein erfülltes Leben, ein gesegnetes Leben nennen können. Und heute geht es um das 3. Gebot, 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Es geht also um den Respekt vor dem Namen Gottes in diesem Gebot. Wir haben sicher schon oftmals in freier Landschaft die Schilder gesehen, Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. An den Masten, die so in der freien Landschaft stehen, und die Stromleitungen, die darüber durch das Land geführt werden. Und es ist wichtig, dass wir einen gesunden Respekt vor diesen Strommasten und den Leitungen haben. Damit ist nicht zu spaßen. Wir kennen die Wirkung des Stromes. Wir brauchen ihn, wir schätzen ihn in allen Lebensbereichen und er wird uns zum Segen. Wer diesen Strom aber willentlich oder leichtsinnig missbraucht, dem kann er den Tod bringen. Und das weiß auch jeder von uns. Und so ist das auch mit dem Namen Gottes. Der Name Gottes bringt uns das Leben. Aber wenn wir den Namen Gottes missbrauchen, bringt er uns den Tod. Und darum ist es so wichtig, dass unser Leben, in das wir gestellt sind, zu dem wir befreit sind von Gott durch Jesus Christus, dass wir unser Leben gestalten lassen, auch von diesem 3. Gebot. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Viele Firmen wie Microsoft, Mercedes, Brockhaus Verlag stehen mit ihren Produkten ja unter dem Schutz von Patenten, von Markenzeichen, Copyrights und was es sonst da noch alles gibt. Und ungezählte Anwälte und Gerichte leben davon, viele Namen zu schützen. Ganze Armeen von Juristen wachen über den Monopolansprüchen, denen wir gegenüberstehen. Gewaltige Werbebudgets propagieren Firmennamen und Erzeugnisse. Und jetzt fragt man sich, wenn man das in der allgemeinen Wirtschaft erlebt und es jeden Tag in der Werbung sieht, wie Namen abgesichert und propagiert werden, was hat denn Gott damit zu tun? Ist denn auch sein Name schutzbedürftig? Um es vorweg zu sagen, der Name Gottes ist mehr schutzbedürftig als alle anderen Namen, die es auf dieser Welt gibt. Es gibt nichts, was unter uns Menschen größeren Respekt verdient als der Name Gottes. Warum? Weil er der mächtigste Name ist, den es überhaupt gibt. Der israelitische König David zum Beispiel betete: Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Nachzulesen im Psalm 8, Vers 2. Wer den Namen Gottes im Mund führt, beruft sich auf niemand Geringeren als den Schöpfer, den Erhalter, den Retter und den Richter der ganzen Welt. Drei Fragen sollen uns anhand des dritten Gebotes beschäftigen. Die erste Frage: Warum ist eigentlich der Name Gottes so wichtig? Ich will ein paar Antworten darauf geben. Die erste Antwort: Der Mensch soll wissen, wer Gott ist. Der Name Gottes ist ein Programm. Und der Mensch soll wissen, wer Gott ist. Oftmals ist ja gesagt worden, nennt ihn Gott oder Vorsehung oder Allmacht, Schicksal oder wie ihr wollt, das alles wäre gleichgültig. Stimmt das? Und Goethe hat gesagt, Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Stimmt das? Heute sind wir eigentlich andere Formulierungen gewöhnt, die so lauten: Der Name hat einen guten Klang. Oder: Der Name birgt für Qualität. Oder: Der Name spricht für sich. Als Mose im Auftrag Gottes zu den Israeliten gehen sollte, um ihm die Botschaft und den Willen Gottes mitzuteilen, da hat Mose zurückgefragt und hat gesagt: Du musst dich doch erst mal mir vorstellen. Wie ist denn dein Name, wenn ich zu den Israeliten komme? In wessen Namen soll ich denn vor das Volk hintreten? Und dann hat Gott gesagt: Ich bin Yahweh. In meinem Namen sollst du gehen. Zu Deutsch: Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Yahweh, der Ewige, der Unveränderliche, der Treue, der Unergründliche. Und aus Scheu, diesen Namen zu missbrauchen, haben die Israeliten ja diesen Namen gar nicht ausgesprochen. Im Lauf der Geschichte hat Gott den Menschen noch andere Namen gegeben, mit denen wir ihn anrufen dürfen. Zum Beispiel der Name Hirte, den Namen Immanuel oder Zebaoth, Herr der Heerscharen. Bis Gott am Schluss seiner Selbstkundgabe an uns Menschen dann den endgültigen Namen uns mitgeteilt hat, über den wir ihn erreichen, nämlich den größten Namen, den Namen Jesus. Die Bibel sagt, dass der Name Jesus der Name über alle Namen ist und in diesem Namen allein unsere Rettung liegt, die uns die Tür zum Leben und zur Ewigkeit öffnet. Der Name Jesus ist das Tor zum Glück. In ihm liegt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ist in ihm verborgen und wird uns in ihm erschlossen. Der Name ist so wichtig, weil Gott uns wissen lassen will, wer er ist. Der Name ist ein Programm. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, ich bin der Unveränderliche, der Treue und Wahrhaftige, auf den absolut Verlass ist. Die zweite Antwort, warum der Name so wichtig ist, heißt: Der Mensch soll wissen, an wen er sich im Gebet wenden darf. Versuchen wir einfach mal nachzudenken, es gäbe den Namen Gottes nicht. Zu wem sollten wir eigentlich beten? Wie sollten wir irgendetwas, was auch immer, anbeten? Der Name ist der Schlüssel zum Anderen. Das wissen wir unter uns Menschen und das gilt auch im Blick auf Gott. Wenn ich eine Telefonnummer von einem anderen suche und Kontakt mit ihm bekommen will, da muss ich doch wenigstens seinen Namen kennen, sonst wird das ja ganz schwierig. Eine Frau erlitt einen Unfall im Straßenverkehr. Und ein Arzt wurde herzugerufen und hat sie vorbildlich betreut. Und sie war ganz begeistert von dieser Betreuung des Arztes. Sie war nicht lange wieder gesund und schon hatte sie einen zweiten Unfall in demselben Jahr. Und als sie diesen Unfall erlitt, sagte sie zu den Umstehenden, ruft mir den Arzt, der mir beim ersten Unfall so gut geholfen hat. Und die Umstehenden fragten, wie ist sein Name? Sie wusste ihn nicht. Es gab keine Möglichkeit, denselben Arzt zu finden, weil der Name unbekannt war. Und so schenkt uns Gott seinen Namen, damit wir nie allein und nie hilflos und nie verzagt sein müssen. Im Alten Testament steht ein sehr schöner Satz in den Sprüchen Salomos, Kapitel 28, Vers 10. Da heißt es, der Name des Herrn ist wie eine feste Burg. Der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Der Name des Herrn ist wie eine feste, hohe Burg. Viel zu hoch, als dass mich Gott nicht verstehen könnte. Gott hat einen solch hohen Namen, dass er jede Situation unseres Lebens begreift. Und viel zu fest wie eine Burg, dieser Name Gottes kann nie von Menschen vereinnahmt werden. Und darum sagt uns Gott, fürchte dich nicht. Ich stehe über allen Situationen, die dir Not machen. Und in dieser Burg ist ein ungeheurer Reichtum verborgen. Und so ist der Name des Herrn der Anschluss an den Reichtum Gottes. Und Gott kann nie ausgehungert werden. Er ist reich über alle, die ihn anrufen. Auch deine und meine Not im Herzen kennt er. Der Name Gottes ist der Schlüssel zum Reichtum Gottes. Der Mensch soll wissen, an wen er sich im Gebet wenden darf. Großartig, dass uns Gott seinen Namen gibt. Und das Dritte, warum Gott uns seinen Namen gibt, ist, der Mensch darf wissen, wem er zu danken hat. Nicht nur die Not, sondern auch alles Gute soll uns ja das Beten lehren. Es ist ja gar nicht so, dass immer die Not beten lehrt. Bei vielen Menschen lehrt die Not auch Fluchen. Aber alles Gute, das wir in unserem Leben erfahren, soll uns das Danken lehren. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, drum dankt und drankt ihm jeden Tag aufs Neue. Der Mensch darf zu seiner eigenen Freude danken, weil er weiß, wer ihn beschenkt. Es hat einmal jemand gesagt, das wäre ein schlimmer Tag im Leben eines Atheisten, der Gott aus seinem ganzen Leben ausgeklammert hatte, wenn ihm bewusst würde, er müsse für vieles danken und er erkennte keinen Adressat für seinen Dank. Gott gibt uns seinen Namen, damit wir ihn kennen und ihm danken können und in eine persönliche Beziehung zu diesem Gott kommen. Merken wir, warum uns Gott seinen Namen gibt und wie groß das Geschenk ist, dass Gott uns mit seinem Namen macht. Aber jetzt heißt ja das Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und darum stellen wir die zweite Frage. Wie wird denn dieser gute Name, der uns zum Segen gegeben ist, von uns Menschen missbraucht? Gottes Name ist uns anvertraut. Und mit diesem anvertrauten Namen Gottes ist uns eine Verantwortung für diesen Namen in unser Leben hineingegeben. Und darum sind wir für jeden Missbrauch dieses Namens verantwortlich gemacht. An einem simplen Beispiel könnte man sich das deutlich machen. Ich fahre in Urlaub und einem Freund vertraue ich meinen Wohnungsschlüssel an und während ich weg bin im Urlaub, belohnt er mein Vertrauen, indem er keinen Missbrauch mit diesem Schlüssel begeht. Auch keiner von uns lässt seinen Namen gern missbrauchen. Wenn wir zum Beispiel mit unserem Namen für einen anderen haften und eine Verantwortung mit unserer Unterschrift für einen anderen eingegangen sind, dann möchten wir, dass der andere das respektiert und die Bedingungen, unter denen wir ihm unsere Unterschrift gegeben haben, auch einhält, oder nicht? Und wir alle können immer wieder in der Presse lesen, dass da zum Beispiel Schecks und EC-Karten geklaut werden, und dass man dann mit nachgemachter Unterschrift Geldbeträge abhebt. Das geschieht ja immer wieder. Missbrauch eines Namens ist uns sehr geläufig. Wie kann nun der Name Gottes missbraucht werden? Wir können den Namen Gottes missbrauchen, indem wir seinen Gebrauch völlig unterlassen. Gottes Name ist uns gegeben, dass wir ihn gebrauchen und nicht, dass wir ihn ignorieren. Es hat einmal jemand zu Recht gesagt, der Durchschnittsmensch ist an seinem eigenen Namen mehr interessiert als an allen anderen Namen der Welt zusammengenommen. Das kann man mal überprüfen, wie wichtig einem der eigene Name ist. Ich glaube, dass werden wir sehr schnell bei uns entdecken, wie wichtig uns der eigene Name ist. Aber ich kann den Namen Gottes missbrauchen, indem ich ihn einfach ignoriere, vergesse oder bewusst ablehne. Wir können den Namen Gottes auch anders missbrauchen und dem sind wir oft ausgesetzt. Stellen wir uns vor, wenn Gottes Werke der Schöpfung andere Namen zugeschrieben werden als dem Schöpfer und dass wir von der Schöpfung nicht wirklich von einer Schöpfung reden, sondern dann von Evolution sprechen und Zufall und Urknall und Zeit und andere Begriffe einsetzen, haben wir den Namen Gottes ignoriert und sind ihn übergangen. Der Missbrauch des Namens Gottes an dieser Stelle ist Gang und Gäbe in unserem Volk. Er wird einfach nicht mehr zur Kenntnis genommen und nicht mehr gebraucht. Da müssen alle Alarmglocken bei uns läuten und wir können das nicht hinnehmen, wenn dieses in unseren Tagen geschieht. Dagegen müssen alle, die den Namen Gottes lieben und ehren, protestieren und sich niemals damit abfinden, dass der Name Gottes durch Ignoration einfach gar nicht zur Kenntnis genommen wird. Und dann gibt es zweitens einen allgemeinen Missbrauch des Namens Gottes. Der bekannte christliche Schriftsteller Lothar Zenetti, der hat in seiner Schrift Alltägliche Reden an Gott berichtet, dass er sich oftmals an eine Telefonzelle, wenn Leute darin telefoniert haben, gestellt hat und hat das, was sie dort sagten, aufgeschrieben, zu Protokoll gebracht. Jetzt könnt ihr mal alle fantasieren, was der wohl aufgeschrieben hat. Aber ihm ging es bei diesen Protokollen, die er an den Telefonzellen anfertigte, um den Gebrauch des Namens Gottes in den Telefonzellen. Und ich zitiere mal einiges aus seiner Schrift, was er dort notiert hat. Wie der Name Gottes in der Telefonzelle, und das könnten wir jetzt auf andere Bereiche auch ausdehnen, missbraucht wird. Ach Gott, du brauchst mir gar nichts zu erzählen. Allmächtiger, was sagt denn da dein Chef? Um Gottes Willen, sag es niemals weiter. Du lieber Gott, Jetzt ist es schon 3:30. Mein Gott, wie kann man nur so dumm sein? Na, Gott sei Dank, dass ich nicht so bin wie du. In Gottes Namen gehen Frieden. Weiß Gott, der bringt mich wirklich noch ins Grab. Mein Gott, sei doch nicht immer so empfindlich. Ach Gott, so war es doch wirklich nicht gemeint. Jetzt hör um Gottes Willen endlich auf. Missbrauch des Namens Gottes in der Telefonzelle und sonst wo im Leben. Gott gefällt es überhaupt nicht, wenn wir gedankenlos und gleichgültig seinen Namen im Mund führen. Wenn man das aus der hebräischen Sprache überträgt, was hier eigentlich Missbrauch des Namens Gottes ist, dann könnte man auch sagen, diesen Namen gehaltlos machen, zu einem Nichts degradieren. Ach Gott, sagen die Leute. Oder sie fluchen, Herr Gott. Jemand, den ich gut kenne, wenn ihm das begegnet, der fragt dann diese Leute zurück, beten sie immer so laut? Oder schwören im Namen Gottes und dabei einen falschen Eid leisten? Oder wenn jemand etwas, was er sich in den Kopf gesetzt hat, mit einer frommen Versicherung garniert, ich sage dir vor Gott. Und dann Gott vor seinen eigenen Karren spannt. Missbrauch des Namens Gottes. Und dann gibt es drittens einen dämonischen Missbrauch des Namens Gottes. Wie oft wird bei Zauberei, Wahrsagerei, bei der Astrologie der Name Gottes missbraucht? Oder bei der sogenannten weißen Magie, die sich von der schwarzen Magie unterscheidet. Die schwarze Magie lässt alle Masken fallen und geschieht im Namen des Teufels, aber die weiße Magie missbraucht den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und gibt sich einen frommen Anstrich, um Menschen zu suggerieren, das käme von Gott. Missbrauch des Namens Gottes. Wie oft wird gespottet und gelästert in Gottes Namen, so dass im dritten Buch Mose Kapitel 24 schon steht, wer den Namen des Herrn lästert, der soll des Todes sterben. Und dann gibt es einen, und das wäre der vierte Punkt als Antwort, einen frommen Missbrauch des Namens Gottes. Der bekannte Pfarrer Walter Lüthi sagte einmal, dort, wo die Frommen sitzen, kann der Name Gottes schlimmer missbraucht werden als dort, wo die Spötter sitzen. Es kann selbst zu einem Missbrauch werden, wenn man jemand sagt, der Herr segne dich und der Herr sei mit dir. Wenn das zu einer gedankenlosen Formel geworden ist, ist das ein Missbrauch des Namens Gottes. Wie leicht können eine Liturgie oder gemeinsam und oft gesprochene Gebete zu Routineformeln werden, sei es Vater unser, oder wenn in frei formulierten Gebeten ständig und gedankenlos als Lückenfüller Herr gesagt wird. Man sollte seine Gebete wirklich mal darauf überprüfen, 30, 40 Mal Herr sagen, in 3 Minuten zu beten, ob das noch der rechte Gebrauch des Namens Gottes ist. Und was meine ich eigentlich damit? Und stehe ich mit meinem Leben hinter diesem Bekenntnis, wenn ich so oft Herr sage, dass wirklich der Herr mir über alles im Leben geht? Hermann Betzel sagte einmal, Lügen bei seinem Namen ist jede Miene, jeder Zug in deinem Gesicht, der Andacht heuchelt, während das Herz fern davon ist. Auf den Punkt gebracht könnte man sagen, die Verweigerung der Nachfolge Jesu und des Gehorsams gegenüber Jesus ist der Gipfel der Übertretung des dritten Gebotes. Das hat ja Jesus auch gesagt. In Matthäus 7, in den Versen 21 bis 23 kann man das nachlesen, dass da viele einmal am Tag des Gerichts vor Gott hintreten und sagen, haben wir nicht in deinem Namen und dann viele Taten getan. Und Jesus sagt, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun im Himmel. Das sind sehr harte und unbequeme Worte, die Jesus gesagt hat. Christus entlarvt die Leute, die den frommen Sound drauf haben, aber ohne echte Beziehung zu Gott im Leben stehen. Im Namen Gottes, mit Gebeten, wo der Name Gottes angerufen wird, in der christlichen Szene Sitzungen beginnen, aber werden die Sitzungen denn von diesem Namen Gottes beherrscht und wird das während der Tagesordnung durchgehalten? Und ist die Art und Weise des Umgangs bei den Tagungen und bei den Sitzungen und Besprechungen des Namens Gottes würdig? Oder um ein anderes Beispiel zu bringen, was wird alles bei Trauungen versprochen? Was sagen sich Eheleute da oftmals zu? Und oftmals geht das ja so, dass die Eheleute sich fast selber übertreffen und ein Paar das andere und sagen, wir wollen das selber formulieren. Und dann formulieren sie Bekenntnisse voreinander, die Frau dem Mann und der Mann der Frau. Und die sind so weitgehend und tiefgehend und ein halbes Jahr später oder ein Jahr später Missbrauch des Namens Gottes. Oder man hat seinem Gott zugesagt, gemeinsam zu beten als Eheleute, gemeinsam im Dienst zu stehen, das Opfer für Gott im Vordergrund zu haben und die Treue ihm gegenüber. Und was ist daraus geworden? Missbrauch des Namens Gottes. Oder man hat seine verbindliche Mitarbeit zugesagt und seine Gaben einzubringen und verbindlich in der Gemeinschaft der Kinder Gottes zu stehen. Und das hat man im Namen Gottes gesagt. Und was ist danach geworden? Missbrauch des Namens Gottes. Und dazu gehört alles Bestreben, Gott sich dienstbar zu machen, statt ihm zu dienen. Das dritte Gebot stellt die Frage nach der Echtheit unseres Glaubens. Ob unser Glaube und unser Bekenntnis echt ist. Der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Vielleicht ist eine Form der Strafe Gottes, wenn man seinen Namen zu oft angerufen hat, ohne mit dem Leben dahinter zu stehen, dass Gott all unseren, in Anführungsstrichen, Gebeten gar nicht mehr sein Ohr und Herz leiht und nicht mehr zuhört und wir noch in den Wind beten, in Anführungsstriche, und sprechen. Das wäre schlimm, wenn das passierte, wenn das dann die Strafe Gottes wäre, die über den Missbrauch seines Namens kommt. Aber nun das Letzte und Dritte, die dritte Frage, wie wird der Name Gottes denn nun richtig gebraucht? Dein Name werde geheiligt, so hat Jesus uns beten gelehrt im Vater unser. Der richtige Gebrauch des Namens Gottes macht unser Leben hell und glücklich. Jeder Missbrauch des Namens Gottes verschließt die Ohren des Herzens Gottes uns gegenüber. Wie wird der Name Gottes richtig gebraucht? Wir dürfen begreifen, dass der Name Gottes ein Geschenk ist und dass wir ihn fleißig im Gebet durch beständiges Beten gebrauchen dürfen. Der Name Gottes ist der Schlüssel zum Herzen Gottes, Beter zu sein und immer mehr zu Beterinnen und Betern zu werden. Wenn das Markenzeichen unseres Lebens mehr und mehr wird, dann gebrauchen wir den Namen Gottes richtig. Alle Freude und alles Leid dürfen wir mit Gott teilen im Gebet. Und die Anbetung und die Fürbitte dabei nicht vergessen. Und dann dürfen wir innerhalb und außerhalb der Gemeinde mit Kranken beten, die Ältesten nach Jakobus 5 über den Kranken zu beten. Ein wunderbares Geschenk. Und dabei nicht zu vergessen, dass über allem Gebet das steht, was Jesus gesagt hat, dein Wille geschehe. Beter gebrauchen den Namen Gottes richtig. Ist das unser Markenzeichen, dass wir Beter sind? Lasst uns ganz neu werden. Der richtige Gebrauch des Namens Gottes besteht zweitens darin, dass wir den Namen Gottes zu unserer Rettung anrufen. Der Herr ist nahe allen, die ihn ernstlich anrufen, steht im Psalm 145. Der Name Jesus ist ja unglaublich stark. Wer den Namen Jesus anruft, der erfährt, vor dem Namen Jesus muss alles Dunkle unseres Lebens weichen und den hohen Stellenwert verlieren. Vor Jesus fliehen der Teufel und die Hölle. In seinem Namen werden Gebundene frei, Traurige getröstet, Verzweifelte gefasst und Mutlose tapfer und Sünder rein. Der Name Jesus hat eine riesige Macht. Und wer den Namen Jesus anruft, der tritt auf die Seite des Siegers, des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden, steht dreimal in der Bibel. Ein Schriftsteller erzählt, dass er einen Traum hatte und in diesem Traum befand er sich in der Hölle. Und er sah dort eine Menschenmenge sitzen und grübeln. Und er fragte diese Leute in der Hölle, was tut ihr hier? Und sie sagten, wir denken nach. Ja, worüber denkt ihr denn nach? Wir sinnen nach über einen Namen. Ja, über was für einen Namen sind wir nach? Ja, es gibt einen Namen, sagten sie, der von der Hölle erretten kann, aber er fällt uns nicht mehr ein. Und das ist die Hölle. Wenn einem Menschen der Name Jesus nicht mehr einfällt, der ja über alle Namen uns gegeben ist und von Gott gestellt wurde. Wir können noch den Namen Jesus zu unserer Rettung anrufen. Tun wir es doch rechtzeitig hier, damit wir nicht einst über diesen Namen grübeln und er uns nicht mehr einfällt. Und wir gebrauchen diesen Namen richtig, wenn wir durch die Veränderung unseres Lebens uns zu der Macht des Gottesnamens im Alltag bekennen. Wir bekennen uns im Gottesdienst zu Gott und zu Jesus. Aber die Frage ist doch für jeden von uns, tun wir das auch morgen und übermorgen im Alltag, in den ganz gewöhnlichen Lebensbezügen, in die jeder von uns irgendwo gestellt ist? Ist unser Leben ein Bekenntnis zu Gott und zu unserem Herrn Jesus Christus? Auch dann, wenn uns kein Mensch vielleicht dort, wo wir diese Woche hinkommen, als Christ kennt. Wie gehen wir dann, wenn wir nicht unser frommes Gesicht wahren müssen, mit Versuchungen um und mit den Möglichkeiten, unerkannt als Christ sündigen zu können? Ehren wir dann den Namen Gottes so, dass wir sagen, Herr, du siehst mich, auch wenn keiner der Mitchristen mich jetzt sieht, wenn ich dieses oder jenes tue. Herr, dein Auge ist auf mich gerichtet, deinen Namen will ich ehren. Sind wir echt? Oder heucheln wir und führen ein Doppelleben? Dein Name werde geheiligt. Lassen wir unser Leben von Gott beständig positiv verändern. Das wäre Heiligung des Namens Gottes durch das Leben. Und wir heiligen diesen Namen und gebrauchen ihn recht, wenn uns der Name Gottes und der Name Jesus über alles im Leben geht. Wie leicht stellen wir Menschen uns und unseren Namen in den Vordergrund und drängen den Herrn in den Hintergrund mit seinem Namen. Wir suchen unsere und nicht seine Ehre. Den Namen Gottes recht gebrauchen ist, die Ehre Gottes suchen, sich korrigieren zu lassen. damit wir vom Vordergrund wegkommen und der Herr in den Vordergrund gestellt wird und wir uns hinter ihm bewegen. Das ist mir immer wieder ein Gebet, bevor ich predige. Herr, die Menschen hören deine Stimme, sie sehen dich als Person. Lass sie dich sehen lernen, dass du in den Vordergrund kommst und deine Stimme hören. Darum geht es doch. Wie leicht stehen auch begabte und gesegnete Menschen in der Gemeinde Jesu oder eine Benennung oder ein Glaubenswerk im Vordergrund. Wie schnell geht es mehr um die Gaben des Heiligen Geistes als um den Geber, der sie schenkt. Merken wir, wie weit das eigentlich geht? Du sollst den Namen Gottes recht gebrauchen. Und der Apostel sagt uns ja, es ist in keinem anderen Rettung, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben worden, durch den sie gerettet werden sollten, als allein der Name Jesus Christus. Und das ist die Frage an jeden von uns. Haben wir den Namen Jesus zu unserer Rettung angerufen, damit wir diesen Namen dann auch weiter recht gebrauchen können? In Philipper 2 stehen ja die bekannten Sätze, Gott hat Jesus erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So wird der Name Gottes recht gebraucht. Amen.